Nach einem wilden und packenden 3:3 in Greuther Fürth gibt es viel zu besprechen. Viele Höhepunkte und Tiefpunkte hat dieses Spiel offenbart. Und Trainer Kees van Wanderen nimmt kein Blatt vor den Mund. Ungewöhnlich ehrlich nimmt er seine Verteidigung auseinander. Das und vieles mehr in Inside Schalke.
1904 Inside Schalke. Ein Podcast der WAZ.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Inside Schalke nach einem wahnsinnigen Auswärtsspiel, was Höhen und Tiefen hatte, aber am Ende des Tages, glaube ich, jedem vom Hocker gerissen hat, positiv wie negativ. Darüber reden wir heute, wir beide zur zweiten Uhr, Robin.
Ja, Glück auf, hallo.
Und ich, Sinan, Schatt von der Watz, denn Andi Ernst, der auch in Fürth war, den schicken wir herzliche Grüße. Der hat heute Geburtstag.
Ja, alles Gute, Andi.
Und feiert mit seiner Familie. Alles Gute, Andi. So, kommen wir zum Sachlichen, kommen wir zum Spiel. 3:3 auswärts in Fürth, eine Wahnsinnspartie mit vielen wirklich Höhen und Tiefen in diesem Spiel. Fangen wir doch mit dem Positiven an, Robin.
Ja, Schalke hat einen Punkt geholt, obwohl sie schlecht gespielt haben. Das ist das Positivste, ne? Also Fürth war über weite Strecken klar überlegen. Ich fand die ersten 10 Minuten von Schalke noch ganz gut.
Ja, absolut.
Also bis zum Tor war es gut. Und die letzten 15 waren auch gut. Aber dazwischen war Fürth die klar bessere Mannschaft. Sie hätten viel, viel mehr Tore schießen können. Felix Klaus 2-3 Mal sich stümperhaft angestellt vor dem Schalker Tor. Also das Spiel hätte eigentlich tot sein müssen, bevor Schalke überhaupt wieder zurückkommt. Mhm. Und da muss man sagen, die Moral hat gestimmt. Also nicht oft hat Schalke geschafft, zurückzukommen in so einem Spiel. Und ja, da muss man den Hut vorziehen, zumindest, dass sie nicht aufgegeben haben in den letzten Minuten.
Genau, oft war es in der Tat eher andersrum. Schalke legte in der Regel oft eine gute erste Halbzeit hin und baute dann ab. Jetzt kam sie hinten raus nochmal stark zurück. Aber du sagst es, du sprichst schon an, Schalke hat auch ganz gut angefangen. Antwia Jay, 2. oder 3. Minute
genau,
war es, der rechts an seinem Gegner vorbeiläuft. Das erste Mal, glaube ich, als zweite Spitze tatsächlich aufgestellt. Und dann dieses schon ungewöhnliche, also ich würde schon fast sagen Traumtor.
Ja, finde ich auch. Ich habe auch gestern die Highlights nochmal geschaut. Natürlich profitiert er vom Fehler der Fürther, aber diese eine Bewegung am Tor vorbeilegen und aus spitzen Winkel, ohne zu schauen, wo das Tor steht, den Ball so zu versenken, ist richtig, richtig stark gewesen von Karaman. Ging ein bisschen unter bei diesem wilden Spiel, aber das Tor war genial, muss man schon sagen.
Ja, absolut. Und ich glaube, jetzt steht er bei 13 Treffern.
Genau,
so viele hatte er, glaube ich, in der letzten Saison insgesamt.
Genau,
Also man merkt immer wieder, wie wichtig Karaman ist. Wie wichtig ein ganz anderer Stürmer, und noch ein anderer Stürmer ist, das hat sich dann auch nach hinten hin nochmal gezeigt.
Ja, Phänomen. Moussa Sillah trifft bei seinem Comeback, wie viele Spiele hat er verpasst? Ich glaube, 6 Spiele verpasst wegen Muskelfaserriss. Kommt zurück und schießt das entscheidende Tor in der, ich glaube, 8. Minute der Nachspielzeit. Ja, grandios. Da sieht man, wie wichtig er ist. Er ist da, wo es gefährlich ist. Er lauert. Er hat diesen Riecher. Juri Mölder hat in der Mixzone auch von Sillah geschwärmt, natürlich. Und ihm gesagt, ja, es gab früher mal einen Holländer, einen Stürmer im FC Bayern, Roy Makaay. Er hatte auch diesen Riecher, das kann man nicht lernen, das kann man nicht trainieren und Moussa hat es auch. Also
er spielte so ein bisschen auch auf auf dieses Phantom an. Ne? Man sieht Sillah oft auch lange Zeit im Spiel nicht, aber er ist dann eben doch da, er antizipiert und er ist dann da, wo der Ball hinkommt und sehr wertvoll für Schalke und hat nach dem Spiel auch erstmal das gesagt, was er glaube ich sagen muss auf so eine Frage. Er hat einen Vertrag bei Schalke 04 und beschäftigt sich mit nichts anderem. Aber dass er gehen wird,
ist sehr wahrscheinlich und das ist ja auch okay, also kommunikativ von Schalke ja auch ganz gut, dass die Sillah seinen Himmel loben, würde ich ja auch so tun. Wenn man weiß, man will den Jungen wahrscheinlich verkaufen im Sommer, dann natürlich lobt man den, sagt, boah, der ist so geil, Roy Makaay Erinnerung und so. Mhm. Das treibt den Preis der Tendenz ja nach oben, wenn alle Medien berichten, wie toll dieser Moussa Sillah ist. Und wir wissen ja alle um die finanzielle Lage von Schalke, die ist nicht rosig, Schulden immer noch da, die Eigenkapitalauflage bedrückt Schalke, das heißt auch in der nächsten Saison muss Schalke Transfereinnahmen erzielen, um einen Punktabzug zu vermeiden. Und das ist die Prio 1. Und da ist es wahrscheinlich, dass Moussa Sillah geht. Schalke hoffen auf eine Ablöse von ungefähr 10 Millionen. Und jetzt Sillah fit. Jedes Tor, was er noch schießt bis Saisonende, macht ihn wertvoller. Und gestern zeigt er ja auch, er ist da, obwohl er so lange nicht gespielt hat. Er braucht keine Eingewöhnungszeit und macht die entscheidenden Tore. Und das will ja jedes Team von seinem Stürmer, dass er in den entscheidenden Szenen da ist. Und das kann Moussa Sillah.
Ersatz hat Schalke ja im Grunde schon geholt mit Bar. Und eigentlich, also auch er hat ja gestern getroffen in einem wilden Spiel mit vielen Schiedsrichterentscheidungen. Ein Treffer, der dann aber zu Recht zurückgenommen wurde.
Ja.
Ja. Also Schalke startet ganz ordentlich ins Spiel, verliert dann hinten aber sehr viele Zweikämpfe. Du hast gesagt, Fürth muss das Ding eigentlich, also die drehen das Spiel, machen ein 3-1 und müssen eigentlich das 4-1 machen nach diesem ja doch schon katastrophalen Fehler von Memo Aydin.
Ja,
der den Ball nicht vernünftig wegkriegt, so ein bisschen Erinnerung
werden. Er hofft auf einen Foul, aber das ist natürlich keins, ne?
Ja. Genau. Das Spiel wird dann da aber nicht entschieden und Schalke kann nochmal zurückkommen. Über die Abwehr müssen wir aber nochmal reden und werden wir gleich auch noch, denn gerade zu der hat Coach Kees van Wanderen doch sehr Erstaunliches nochmal gesagt. Ich möchte aber noch bei der Haben-Seite bleiben, bei der positiven Seite bleiben und da einmal unseren Button bedienen.
Spieler des Spiels.
Denn auch da ist jemand aufgefallen, meiner Meinung nach, der von der Bank kam und dieses Mal definitiv den Spieler des Spiels verdient.
Für mich Armin Younes, ich glaube, auf den spielst du an. Er kam rein in der 75. erst und ja, macht dann ein super schönes Tor. Man zieht nach innen, dribbelt seinen Spieler, Gegenspieler aus, schießt mit links in den Winkel. Und man hat halt gemerkt, er hat ein bisschen die Statik des Spiels verändert. Er war sofort drin, er hat super Kombinationen gezeigt, auch mit Eamon Barcock, der auch eingewechselt wurde. Ja, und jetzt hat man mal gesehen, hat man viel zu selten gesehen, wie gut Armin Younes sein kann. Dass Armin Younes ein Unterschiedsspieler in dieser Mannschaft, in dieser Liga ist. Ja, und das sieht man leider zu selten, weil er wenig Spielanteile bekommt. Das ist auch was, wir haben mit ihm geredet nach dem Spiel, das wurmt ihn. Also er ist natürlich darum bemüht, professionell zu bleiben, auch auf so Fragen von Reportern, was mit ihm macht, wenn er auf der Bank sitzt. Aber ja, der Junge war Nationalspieler. Er hat den Anspruch, in der zweiten Liga zu spielen. Obwohl er natürlich jetzt schon ein bisschen älter ist. Der wird dieses Jahr 32. Aber Armin Younes, der brennt noch für den Sport. Er liebt den Fußball. Mhm. Und er kann damit nicht gut umgehen, auf der Bank zu sitzen.
Also zumindest gestern hat er definitiv nochmal eine Visitenkarte hinterlassen. Zusammen mit, du hast ihn gerade angesprochen, Barcock, der ja auch einen sehr cleveren, sehr gut getimten Steckpass auf Younes in den Strafraum spielt. Das war schon wirklich schön anzusehen.
Das ist Fußball. Da sieht man halt, was bei Schalke auch gut ist, die Offensive. Du hast Offensivspieler, die einfach einen Unterschied machen können. Du hast Karaman, du hast Silla, du hast Younes, du hast auch Antwi Ajay, der ja eigentlich in der letzten Saison ein guter Bundesligaspieler war, mit Barcock auch jemanden, der kreativ ist, Seguin, der nach vorne auch deutlich besser ist als nach hinten. Also die Offensive ist nicht der Grund, warum Schalke nur auf Platz 11 steht in der zweiten Liga und irgendwie weder mit oben noch unten was zu tun hat. Das ist klar die Abwehr.
Das ist ganz klar die Abwehr. Wir haben das im Schalke-Talk immer mal wieder thematisiert. Und Kees van Wanderen hat über seine Abwehr nach dem Spiel in Fürth gesagt, ich lese mal ein paar Zitate vor, denn die sind schon beeindruckend, wie ich finde. Meine große Sorge war schon immer unsere Verteidigung. Es kommt vor, dass du eine Periode in einer Saison hast, in der du instabil bist, aber nicht über so eine lange Periode. Es sind schon 27 Spieltage um. Wer so verteidigt, kann nicht irgendwann den Anspruch auf einen höheren Tabellenplatz anmelden. Punkt.
Ja, man muss auch dazu sagen, es war ungefragt, ne? Also wir haben Van Wanderen für Spiel angesprochen und ungefragt hat er dann, ja, kann man schon sagen, seine Abwehr zerlegt. Du wirst gleich noch weitere Zitate vorlesen, glaube ich.
So ist es, ja.
Und Van Wanderen, ihr habt ihn ja auch alle so ein bisschen erlebt in den Pressekonferenzen, ist eigentlich ein ruhiger, sympathischer Typ, der jetzt nicht dafür bekannt ist, emotionale Ausbrüche zu haben. Das war gestern auch kein emotionaler Ausbruch, es war ganz klar, aber man hat gemerkt, es brodelt in ihm. Es beschäftigt ihn extrem, dass auch nach Monaten, die er jetzt auf Schalke ist, diese Abwehrsorgen immer noch so groß sind. Es scheint ja wirklich egal zu sein, auf welche Spieler er setzt, wen er spielen lässt. Es ist immer gleich schlecht.
Ja, auch das hat er ja gesagt. Und auch das waren offen gestanden über weite Strecken auch meine Gedanken während des Spiels. Schallenberg hat zwei, dreimal ganz fürchterliches Stellungsspiel gehabt und sich ganz leicht überspielen lassen. Sanchez, der gestern den Vorzug bekommen hat, was ich grundsätzlich ja für nachvollziehbar halte, hat auch einmal mehr überhaupt nicht überzeugt. Und
bei Sanchez war es dann, ich habe gestern die Highlights auch nochmal geschaut nach dem Spiel, das bei dem ersten Tor von Fürth, er klärt halt nicht klar. Ne? Er klärt da zum, er hat, gewinnt den Kopfball, aber spielt direkt einen Fehlpass und dann fällt das Tor.
Und der Trainer sagt, ich weiß nicht, ob er damit Sanchez unmittelbar meint, aber er sagt zum Beispiel, man kann nicht von jungen Spielern verlangen, dass sie perfekt sind. Sie müssen sich entwickeln, sie müssen lernen von Fehlern, die passieren, sie hinnehmen und umsetzen in bessere Leistung. Aber es kommt ein Moment, wo wir sagen, wie lange wollen wir warten? Sprich, Kees von der Wanderin ist offenbar ratlos, wem er da in der Abwehr spielen lassen soll und sieht keine Entwicklung.
Die sehen wir auch nicht. Also wir sprechen es ja hier im Talk auch Woche für Woche an. Ne? Die Abwehr ist das große Problem von Schalke und die Entwicklung fehlt. Und er hat Sanchez da nie explizit genannt, weil er auch weiß, was so Aussagen auslösen können. Aber natürlich meint er da Sanchez. Viele im Umfeld haben Sanchez immer wieder in der Startelf gefordert. Aber er hat jetzt 17 Spiele in Folge nicht gespielt. Das letzte Mal hatte er gespielt im Hinspiel gegen Fürth. Da hat er eine gelb-rote Karte bekommen. Seitdem saß er nur auf der Bank. Jetzt hat er die Chance bekommen und hat wieder nicht überzeugt. Und wenn Van Wonderen einigermaßen von Sanchez überzeugt wäre, hätte er, glaube ich, in diesem vergangenen halben Jahr ihn einmal spielen lassen. Das hat er nicht getan.
Und was der Trainer auch weiter sagt, verzeiht, wenn ich noch ein bisschen mehr zitiere, aber man kann daraus sehr viel lesen, nämlich dass er offensichtlich ja auch mit der Transferpolitik, die im Vorfeld getan wurde, wo er noch nicht da war, doch sehr unzufrieden ist. Und im Grunde ja sagt, Leute, das sind nun mal die Spieler, die da sind. Was soll ich machen?
Genau, er hat die Probleme einfach geerbt. Also was soll er machen als Trainer? Er hat ja quasi gesagt, ich habe alles versucht, ich habe alle jedem was spielen lassen, auch im System ein bisschen was verändert, aber es funktioniert halt nicht, weil auch die Probleme geerbt wurden.
Und das klingt bei ihm unter anderem so, wir tauschen uns jede Woche aus, jeden Tag aus. Jetzt können wir den Kader nicht mehr ändern, aber auf dem Platz wird gezeigt, was gut ist und was nicht. Da muss der Verein sich kritisch hinterfragen, was ist Schalke-Niveau? Was ist die Schalke-DNA? Das brauchen wir, das müssen wir gut umsetzen. Ich könnte noch mehr vorlesen, ich lasse das mal an der Stelle, möchte aber dringend darauf verweisen, dass Robin Haag dazu auf watz.de im Laufe des Montags, des heutigen Tages, definitiv noch mehr zu schreiben wird, richtig?
Andi hat den Text geschrieben, müsste online sein, wenn der Talk erscheint.
Ja, aber das sind ja schon echt knallhart Aussagen, also nicht falsch verstehen, ich bewundere und bevorzuge auch jeden, der Klartext spricht. Ich finde es also in Ordnung, absolut in Ordnung. Das zeigt aber schon auch in einer Phase der Saison, wo ja im Grunde, wir haben es besprochen, im Grunde geht es nur noch um einen besseren Tabellenplatz für TV-Gelder, also in einer Phase der Saison, wo kein Druck mehr drin ist, dass der Trainer sagt, mein Kader ist defensiv nicht Schalke-tauglich.
Ja, also vorab, ich finde die Aussagen auch erfrischend ehrlich, ne? Was soll er sagen? Das ist halt Fakt. Wir haben es ja selber oft genug analysiert und es ist ja mal schön, dass jemand einfach auch mal selbstkritisch mit Sachen umgeht. Und gerade diese Sätze mit Schalke-DNA oder Schalke-Qualität, die da fehlt, die sind ja schon Klartext, den man nicht oft hört. Und auch die Themen, was Kommunikation angeht, was er auch noch angesprochen hat, dass er Kommunikation auf dem Platz vermisst zwischen den Spielern. Er sagt beispielhaft dann im Training, ihr seht es ja doch immer beim Training, sagt der richtigen Journalisten, wen hört er da auf dem Platz reden? Die Spieler sind es nicht, das sind nur wir im Staff. Also das ist ja das A und O für ein Zusammenspiel, dass Leute miteinander sprechen. Nur dann kann man sich gegenseitig helfen und das passiert nicht. Und das ist ja ein Qualitätsmerkmal, wenn man das über Monate nicht schafft zu verbessern.
Ja, das ist schon erstaunlich. Ne? Also auch Kenan Karaman stand, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, die Tage nochmal da und hat gesagt, Schalke, dieses Team braucht weitere Führungsspieler, er alleine könnte das nicht machen. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, in unserer Sonderfolge in der vergangenen Woche mit Mike Büskens hatten wir das Thema auch. Auch Mike hat gesagt, es fehlen die Leader auf dem Platz, die dann auch verbal da mal dazwischen gehen. Und jetzt sagt der Coach das im Grunde auch. Boah, das haut rein, muss ich sagen.
Ja, und da ist man ja, wenn wir über Führungsspieler sprechen, wir haben Kenan Karaman, der, haben wir oft betont, gestern war es auch gut, der unumstritten ist, er ist der Leader der Mannschaft, danach kommt halt nichts mehr. Du hast Martin Kaminski, der eigentlich Führungsspieler ist, der hat gestern nicht gespielt, weil er gelb gesperrt ist. Sein Vertrag wird auch nicht verlängert, da werden wir gerne noch darüber sprechen. Aber nicht umsonst hat der Kaminski, der sportlich so umstritten ist und so viel kritisiert wird, gerade von vielen Fans, weil er ein bisschen langsam ist und auch andere Defizite hat. Nicht umsonst spielt er immer. Mhm. Er ist ein Leader auf dem Platz. Er gibt Kommandos, hat Erfahrung und ist in der Saison, auch wenn es für manche vielleicht bizarr klingt, für mich einfach der beste Innenverteidiger, den Schalke hat.
Das hätte man am Anfang der Saison sicherlich auch nicht geträumt, dass man das sagt.
Oder? Das ist nicht unbedingt ein Qualitätsmerkmal für die anderen Verteidiger, so ehrlich muss man auch sein. Aber Kaminski hat es echt solide gemacht in den meisten Spielen. Natürlich hat er auch große Fehler, die Gesamtbewertung trüben, aber ja, er wird ein bisschen Unrecht getan, finde ich.
Also Schalke muss defensiv definitiv ordentlich neu aufbauen, das zeigt sich ganz klar. Du hast gerade schon angesprochen, mindestens einer, den du gerade angesprochen hast, soll in diesen Planungen aber keine Rolle mehr spielen und zwei weitere auch noch.
Nochmal zurück zur Defensive einmal. Also es gibt ja einen Namen, wo ich gerade auch das Wort Schalke-DNA gehört habe, der immer wieder gehandelt wird und der auch ja nicht ganz unwahrscheinlich ist. Timo Becker, Holstein Kiel. Er wird mit Holstein Kiel sehr wahrscheinlich absteigen.
Aber er wird nicht in die Abwehr gehen.
Ja, vielleicht doch. Also ich habe auch gehört, dass der vielleicht als rechter Verteidiger dann eingeplant ist in der Dreierkette oder halt die rechte Schiene spielt in der Dreier-Fünfer-Kette dann. Ja, er würde ja zumindest die Schalke-DNA mitbringen. Er hat Bock auf den Verein, er ist ein kommunikativer Typ. Und Schalke ist da dran, also Gespräche sind es. Es gibt Teile des Managements, die überzeugt sind von Timo Becker und ihn unbedingt zu Schalke holen. Aber da gibt es noch so ein paar interne Diskussionen über den Spieler. Mhm. Aber ich würde natürlich auch gerne Timo Becker wieder auf Schalke sehen. Also das ist ein Typ, der die Fans mitnimmt. Wir haben über Identifikationsbedingungen gesprochen. Er wäre so eine. Er ist auch, ich glaube, erst 27, 28, ist ja für einen Verteidiger auch noch ein solides Alter, kann auch ein paar Jahre auf Schalke spielen. Und er lebt den Verein, ist großer Fan, kommt von hier, ist in Gelsenkirchen-Buhr aufgewachsen. Und sportlich auch gut, ne? Also nicht nur das Drumherum. Also er hat letzte Saison eine überragende Zweitligasaison gespielt mit Holstein Kiel, ist jetzt einer der Kapitäne bei Holstein Kiel in der Bundesliga.
Ja, allerdings, wie so viele Schalker, die den Verein verlassen mussten und bei ihrem neuen Verein dann oder bei dem anderen Verein wieder stark sind. Ich liebe Timo Becker in der Tat. Nur es gab damals, wie ich finde, jedenfalls nachvollziehbare Gründe, dass er aussortiert wurde.
Klar, es ist auch, muss man sagen, schwieriger, bei seinem eigenen Club durchzustarten, wenn man so sehr mit dem Herzen dranhängt. Weiß nicht, Timo Becker hat vielleicht zu früh gedacht, er hat es geschafft auf Schalke, weil er dabei war, er hat sich den Traum schon erfüllt. Und ich glaube, dieser Rückschlag mit dem Vereinswechsel hat ihn vielleicht nochmal angespornt und ihn erst zu dieser Klasse gebracht. Mhm. Also manchmal ist ein vermeintlicher Schritt zurück ja wichtig, um dann zwei nach vorne zu machen. Mhm. Bei ihm war es der Fall.
So, trotzdem sollen drei gehen. Also bei denen schon feststeht, dass sie gehen sollen.
Ja. Es sind Marcin Kaminski, Mehmet Can Aydin und Tobias Mohr. Die Schalke haben den drei in der vergangenen Woche schon mitgeteilt, dass die Verträge nach aktuellem Stand nicht verlängert werden sollen. Das ist der Wortlaut. Das heißt, die haben sich eine kleine Hintertür offen gelassen. Falls einer von denen explodiert, würde Schalke vielleicht ein Angebot nachlegen. Ich persönlich bezweifle aber, dass die Spieler dann das Angebot annehmen, weil das ist ja schon ein großer Vertrauen, also was ist der Vertrauensbruch, aber das ist ja schon ein Schlag, wenn man diese Nachricht bekommt, wir planen nicht mehr mit dir, kannst du schon mal umgucken. Und wenn ich dann explodieren würde als Tobias Mohr, dann habe ich ja vielleicht auch andere Angebote und würde dann sagen, bevor ihr mich dann drittes Mal aussortiert und ich da kein Vertrauen spüre, wechsle ich dann halt. Also ich glaube nicht, dass es da eine Zukunft gibt, auch wenn einer von drei jetzt noch 7 Tore schießt in den letzten 7 Spielen.
Gut, es gibt auch im Moment nicht viele Gründe anzunehmen, dass einer von denen noch explodiert.
Aber ich wollte nur sagen, diese Hintertür, die dann auch kommuniziert wurde, ich glaube nicht, dass da was passiert.
Ja. Auf einer anderen Position wollen sich die Schalke ja auch weiterhin Zeit lassen zu entscheiden. Und da gab es dann gestern echt einen bitteren Rückschlag nochmal. Ich rede von der Torwartposition. Oh ja. Denn ob Loris Karius, der ja doch schon immer mal, wie ich finde, weiterhin zeigt, dass er grundsätzlich schon echt Bälle halten kann und das Tor sauber halten kann. Ich finde, man sieht schon noch den einen oder anderen Wackler, was nach so langer Zeit aber, glaube ich, total normal ist. Ich glaube, das liegt an mangelnder Spielpraxis. Wie ist der Stand? Loris Karius musste gestern verletzungsbedingt ausgewechselt werden.
Ja, man hatte gesehen, er hat sich beim Rauslaufen, ist er im Rasen hängen geblieben. Wadenverletzung, muskulär soll es sein. Wir haben jetzt noch keine genaue Diagnose. Die wird vielleicht im Laufe des Tages aufploppen, vielleicht erst morgen. Aber wenn man auch sieht, wie er rausgegangen ist, das ist nicht nur eine Zerrung. Also er wird da irgendwas Strukturelles verletzt haben, ohne dass ich jetzt Mediziner bin. Da wird eine strukturelle Verletzung vorliegen. Und man kann davon ausgehen, dass er mehrere Wochen ausfällt. Und man weiß ja auch, so lang ist die Saison auch nicht mehr. Nur noch 7 Spiele, 7 Wochen. Kann halt sein, dass es das war für Loris Karius, ne? Und wenn du halt nicht komplett fit bist und keinen Rhythmus hast, dann wartest du als Torwart vielleicht nochmal eine Woche länger. Du kannst ja nicht mal eben eingewechselt werden wie ein Feldspieler. Ja, also kann schon sein, dass Justin Hegerin jetzt die nächsten Wochen spielt, vielleicht sogar bis Saisonende.
Wenn dem so ist, dann wünsche ich ihm definitiv jedenfalls mehr Glück oder sagen wir so, andersrum formuliert, wünsche ich ihm mindestens genauso viel Glück, wie er gestern hatte. Denn nach seiner Einwechslung hatte eine Szene gehabt, da legt er sich den Ball fast selbst jetzt so. Ne?
Ja, genau. Rutschen oft komisch von den Händen auf die Latte. Na, ja, ist nichts passiert im Endeffekt. Brauchen wir nicht größer machen, als es ist. Ja, ich glaube, für Justin Hegerin ist es eine spannende Situation jetzt, aber auch die nicht einfach ist. Er hat natürlich jetzt die Chance, sich wieder zu zeigen, auch für andere Clubs, weil klar ist, er ist 24, er will nicht auf der Bank sitzen. Ich kann mir schon gut vorstellen, dass er plant, im Sommer zu wechseln. Ja, und er ist natürlich auch verletzt von der Situation. Er ist ein Schalker Junge, er lebt Schalke, er liebt Schalke und das war und ist sein Traum, auf Schalke die Nummer 1 zu sein. Jetzt hat er den Platz verloren und es wurde, wie ich gehört habe, auch nicht groß mit ihm darüber gesprochen. Also Karius Nummer 1 und ein Gespräch mit Hekerin gab es da nicht. Ist auch nicht nett für so einen Jungen, den man eigentlich aufbauen wollte, der den Verein ja wirklich liebt, die Entscheidung nicht vernünftig zu erklären. Und durch diesen Schmerz, ja, ist da vielleicht was gebrochen auch in ihm.
Allerdings hatte Hekerin ja auch viele, wirklich viele Möglichkeiten, sich zu beweisen.
Und natürlich,
zu
klar. Also wir reden über Sportliche einerseits. Ja. Deshalb finde ich die Entscheidung völlig richtig, Loris Karius den Vorzug zu geben. Aber trotzdem macht es auch im Sinn Menschen. Und ja, auch Loris Karius hat sich in den letzten 2-3 Spielen ja immer wieder kleine Wackler geleistet, wo ich das Gefühl hatte, wenn die Hekerin passiert wären, wären die anders medial aufgegriffen, in der Diskussion aufgegriffen worden, weil Hekerin einfach gar kein Standing mehr hatte. Und vielleicht auch ein bisschen vorverurteilt wurde als der wackelnde Keeper. Das war schon teilweise ein bisschen drüber von vielen.
Verstehe. Jetzt merke ich, dass wir so ein bisschen die Uhr aus dem Blick verloren haben. Trotzdem, Robin, wenn du erlaubst, noch so ein kleines Fragenfeuer.
Ja.
Leistungsschiedsrichter?
Unterm Strich fand ich sie ganz gut. Er hat ja, die Linienrichter waren nicht gut. Also sie haben ja viele Abseitsentscheidungen erst falsch gemacht. Beim ersten Tor von Fürth und beim letzten Tor von Schalke zum Beispiel. Das waren Abseitstore, die dann doch gegeben wurden. Aber der Schiedsrichter an sich hat dann ja ganz, ganz viele schwierige Situationen gehabt. Aber im Endeffekt war ja alles richtig. Auch der Elfmeter. Paul Seguin, ich habe ihn nach dem Spiel gefragt, meint selber, ja, es war ein Elfmeter. Ich habe ihn am Fuß getroffen. Er ist ihn halt, das sieht man in der Zeitlupe, wenn man ganz genau hinguckt und das Ding 10-mal anguckt, er trifft ihn halt mit seinen Stollen auf dem dicken Zeh.
Ja, genau, er trifft ihn ganz leicht. Ich bleib
er
dabei.
Macht natürlich viel zu viel draus, der Fürther. Er springt ab und tut, als sollte er da sterben. Das ist viel zu viel, aber das ist leider üblich im Profifußball.
Ja, ich bleib dabei, den Elfmeter muss man trotzdem nicht geben. Ich weiß, er steht ihm leicht auf dem Zeh, aber das reicht noch nicht, um einen Elfmeter zu geben. Aber gut, war wie es war am Ende des Tages. Leistung Fans.
Ja, sehr gut. Trotz dieses Spielverlaufs haben die Fans ja bis zum Ende dran geglaubt und angefeuert. Das hätte ja auch, es gab auch Spiele und Phasen, wo die Fans dann irgendwann den Support eingestellt haben, weil die Leistung schlecht war. Und gestern war es auch, also wirklich über weite Teile sehr schlecht. Und trotzdem waren über 3000 Fürther in Schalke. Ich habe gehört, die Fürther haben sogar das Stadion noch minimal da verändert und einen anderen Eingang geschaffen, nur für Schalker. Diese ganze Hintertortribüne war für Schalker zugelassen. Also ja, ich glaube 450 Kilometer sind es von Gelsenkirchen nach Fürth. Dann über 3000, ich glaube 16.000 passen ins Stadion. So ein gutes Drittel waren Schalker. Ist schon stark.
Kommt Raul.
Ja, ist natürlich der Wunschtraum. Ne? Auch die spanische AS oder Marca, spanische große Zeitung, hat nochmal darüber berichtet, dass der Traum von Schalke lebt und die Schalker da hoffen. Raúl, so berichten die Spanier, fokussiert sich aktuell aber nur auf das Aufstiegsrennen in der dritten spanischen Liga mit der zweiten Mannschaft von Real Madrid. Ja, wir haben ja auch schon öfter gesagt, es gibt da lose Kontakte zwischen Schalke und Raúl. Man hofft, ihn da noch nach Gelsenkirchen holen zu können, aber ich halte das persönlich schon für unrealistisch.
Und zu Hause am Sonntag gegen Ulm wird Schalke gewinnen, weil?
Weil Musa Sylla wieder fit ist und Armin Younes in der Startelf stehen wird.
So, mit diesen, dem schließe ich mich unumwunden an. Ich hoffe doch, dass wir einen Heimsieg dann feiern werden. Wenn ihr mehr vom Schalke-Talk wissen wollt, wenn ihr wissen wollt, was so im Laufe der Woche rund um den Bergerfeld und euren Lieblingsclub passiert, dann folgt Robin, Andi, mir, Matthias gerne auch auf Social Media. Hinterlasst ein Like und ich sage Tschüss und Glück auf.
Ciao, Glück auf.
1904 Inside Schalke ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Schnitt, Funke Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch immer über euer Feedback. Alle Kontakte findet ihr in der Beschreibung. Und alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de/sport.